der ist ja auch irgendwie zu so einer Art geflügeltem Wort geworden. Und es stimmt, Störungen haben Vorrang, beziehungsweise eigentlich nehmen sie sich gerne Vorrang über die Dinge, die uns eigentlich gerade wichtig sind. Das erleben wir, glaube ich, ziemlich häufig in unserem Alltag, dass sich Situationen und Ereignisse dazwischen quetschen und uns stören. Von den ganz kleinen Dingen wie ja, vielleicht dem Kollegen auf Arbeit, der nur kurz eine Frage hat, man dadurch aber komplett aus dem Thema gerissen wird, an dem man gerade dran war. Bis hin zum ganz Großen. Eine Diagnose, die uns von einem Moment auf den anderen das ganze Leben auf den Kopf stellt. Ein Unfall, eine Katastrophe, eine Krise. Eigentlich kommt der Spruch, Störungen haben Vorrang, aus der sogenannten themenzentrierten Interaktion. Das ist so ein Modell, da geht es um Gruppendynamik, zum Beispiel in der Gruppentherapie oder in Lernsettings oder Ähnlichem. Da gilt, Hindernisse, die den Lernprozess in einer Gruppe stören, müssen angesprochen und aufgedeckt werden und, wenn möglich, aus dem Weg geräumt. Zuerst muss die Störung behandelt werden und erst dann können wir zum eigentlichen Thema zurückkommen. Ich bin ja persönlich jemand, der sich relativ leicht stören lässt. Vor allem dann, wenn Menschen sich nicht so ganz verhalten, wie es sich eigentlich in einer bestimmten Situation gehört. Klassisches Beispiel, ich sitze im Bus und da hört jemand Musik. Auf dem Handy und das eben nicht mit Kopfhörern, sondern laut. Das nervt mich wirklich. Ich bin niemand, der sich beschwert, aber mir fällt es dabei wirklich schwer, wegzuhören und das einfach zu ignorieren. Ich kriege das nicht hin. Und ich weiß auch, dass das furchtbar spießig ist. Jedenfalls fühlt es sich für mich so an und deswegen sage ich vielleicht auch nichts. Denn eigentlich ist das doch keine große Sache, sondern einfach nur so ein klitzekleiner Verstoß gegen eine gesellschaftliche Ordnung, die eh immer wieder neu ausgehandelt wird. Nerven tut's mich trotzdem. Im heutigen Predigttext geht es auch um Störung. Es geht um einen Menschen, der entgegen jeder gesellschaftlichen Erwartung Raum einnimmt, laut wird und stört. Als ich den Text Lukas 18, 31 bis 43 letzte Woche gelesen habe, hat mich auch direkt eine Sache an ihm gestört. Vielleicht ist euch das bei der Lesung ja eben auch schon aufgefallen. Denn eigentlich sind das doch zwei Texte, oder? Am Anfang, wir sehen das hinter mir, die Verse 31 bis 34 handeln ja davon, dass Jesus seine Jünger zum dritten Mal schon sein Leid ankündigt. Dass er festgenommen, verspottet, misshandelt, angespuckt und schließlich getötet werden wird, um dann am dritten Tag wieder aufzustehen. Und wie so oft, wenn Jesus etwas kryptisch in Rätseln spricht, verstehen es die Jünger nicht. Dann passiert mit Vers 35 dann doch etwas ganz anderes, ein Ortswechsel. Auf einmal sind wir in der Nähe von Jericho. Wo wir davor waren, wissen wir nicht, wird uns nicht gesagt. Und erst jetzt beginnt die eigentliche Wundergeschichte. Ich habe mir den Predigtext ja nicht wirklich ausgesucht. Also schon, ich habe mich für ihn entschieden. Aber stattdessen ist ja hier der Text, Lukas 18, 31 bis 43, der für diesen Sonntag empfohlene sogenannte Perikopentext. Ja gut, da ist also so eine gewisse Spannung. Etwas, das mich stört oder mich in meiner Predigtvorbereitung gestört hat. Aber diese Spannung werden wir jetzt am Anfang erstmal aushalten müssen. Sie hat jetzt gerade erstmal noch keinen Vorrang. Wir kommen später nochmal dazu zurück. Ich merke aber schon und ihr vielleicht auch, dass das heute vielleicht mit dem Text ein bisschen komplizierter wird. Darum wollen wir uns die Zeit nehmen, um mal wirklich auch etwas tiefer in ihn einzusteigen. Wie gesagt, beginnt der Predigttext mit der dritten Leidensankündigung Jesu. In Vers 31 nimmt er seinen engsten Kreis, die 12 Jünger also, zusammen und erklärt ihnen, wie das alles mit ihm weitergehen wird. Denn ein großer Abschnitt seines Wirkens auf dieser Welt ist so gut wie abgeschlossen. Unser Predigttext steht am Ende des längsten Abschnitts des Lukas-Evangeliums. In diesem sogenannten Reisebericht wird all das erzählt, was Jesus über das ganze Land verteilt so alles getan hat. Er hat Menschen geheilt, er hat Gleichnisse erzählt und gepredigt vom kommenden Reich Gottes. und das eben nicht nur in seiner Heimat Galiläa oder in Jerusalem, sondern an ganz verschiedenen Orten. Das ist jetzt aber erstmal alles fast vorbei. Er sagt zu seinen Jüngern, lasst uns nach Jerusalem gehen, denn dort wird all das in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Was Jesus damit meint, ist seine Leidensgeschichte, sein Tod am Kreuz und die Auferstehung. Er sagt es aber alles nicht direkt, dass er in Jerusalem dieses Schicksal erfahren wird, sondern er spricht indirekt vom Menschensohn. Das macht Jesus öfters mal. Aber vielleicht ist das ja ein Grund dafür, dass die Jünger seine Worte nicht so ganz verstehen. Sie sehen die drohende Gefahr nicht oder sie wollen sie nicht sehen. Wahrscheinlich bekommen sie schon mit, dass all die Worte, die Jesus spricht und die Wunder, die er tut, ihn nicht bei allen Menschen beliebt machen. Aber dass er deswegen sterben sollte, begreifen sie noch nicht. Und dass Jesus vielleicht sogar bereitwillig in den Tod geht, das können sie erst recht noch nicht verstehen. Jesus bezeichnet sich selbst immer wieder als Menschensohn. Eigentlich bedeutet das einfach nur Mensch, ein Menschenkind. Ist er. Das wäre so die direkte Entsprechung im Deutschen. Aber in den Büchern Ezechiel und Daniel im Alten Testament tritt noch ein ganz anderer Menschensohn auf. In Ezechiel ist es der von Gottes Geist erfüllte Prophet selbst, den Gott als Menschensohn bezeichnet. Und in Daniel taucht so eine göttliche Figur auf, die auf den Wolken des Himmels daherkommt und eben in den Augen Daniels aussieht wie ein Menschensohn. Wie ein normaler Mensch also, aber der doch mehr als das ist. Wenn Jesus sich als Menschensohn bezeichnet, dann identifiziert er sich einmal mit dem Propheten, der den Willen Gottes verkündet, dafür aber auch leiden muss und eben auch mit dieser mysteriösen, göttlichen Figur im Buch Daniel. Jesus offenbart sich selbst als der verheißene Messias, als Gott und Mensch zugleich. Jesus erläutert den Jüngern also seinen Plan, wohin die Reise geht. Los geht's nach Jerusalem und dann ist das Ziel erreicht. Die Dinge gehen in Erfüllung, so wie geplant. Aber, wie wir letzte Woche schon in der Predigt von Elisabeth gehört haben, verläuft ja eben nicht immer alles ganz nach Plan. In Vers 35 kommen Jesus und seine Jünger in die Nähe von Jericho. Das ist schon ziemlich nah dran an Jerusalem, nur so 40 Kilometer entfernt. So viel liegt zwischen den beiden Städten und das kann man so in 2-3 Tagen zu Fuß ganz gut schaffen. Gut, das Gelände ist uneben, es sind Berge, durch die man gehen muss und die man erklimmen muss. Von Jericho nach Jerusalem steigt man auf. Das ist so das Wort, das in der Bibel dafür immer gewählt wird. Aber das ist schaffbar. Sie sind also schon ganz nah dran. Aber dann werden sie doch nochmal unterbrochen. Jesus ist unterwegs mit einer relativ großen Gruppe von Menschen. Definitiv mehr als nur seine Jünger. Wahrscheinlich hat sich da wie so eine Art Reisegruppe um ihn herum gebildet, die alle auf dem Weg nach Jerusalem sind, um das Passafest zu feiern. Es werden vielleicht Psalmen miteinander gesungen, so wie der Psalm 133, über den ich letztens gepredigt habe, der ja einer von vielen Wallfahrtspsalmen ist, der genau für diesen Weg nach Jerusalem zum Tempel gemacht ist. Und dann nimmt sich dieser am Wegesrand sitzende Mann einfach heraus, die Gruppe zu stören. Er ruft, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Was denkt der sich eigentlich dabei? Das passt doch gar nicht zur Stimmung, gar nicht zur Situation. Die Leute reagieren auf ihn, denn Störungen haben Vorrang. Und egal, ob sie vielleicht gerade in andächtiger Kontemplation vertieft sind oder vielleicht doch einer doch eher fröhlich, lebendig in Jericho ankommen, stört sie dieser Mann. Sie versuchen, die Störung zu beseitigen, fahren ihn an, sie versuchen, ihn dazu zu bringen, still zu sein. Klappt halt nicht. Der Mann ruft nochmal lauter. Und dann hört ihn auch Jesus. Und genauso wie die anderen Leute reagiert auch er auf diese vermeintliche Störung. Aber halt ganz anders. Denn sein Ziel ist es eben nicht, einfach nur die Störung zu beseitigen. Stattdessen geht er tiefer, fragt den Mann nach seinem Bedürfnis und geht so auf die Ursache dieser Störung ein. Wie gehen wir eigentlich mit Störungen um? Ich glaube, es ist ziemlich menschlich, zuerst mal zu versuchen, die Störung einfach loszuwerden. so wie die Menschenmenge das hier macht. Aber gerade da, wo Menschen vielleicht stören, ist das in der Regel alles andere als hilfreich. Ich denke zum Beispiel an die Schule, wo dieser oder jener hat den Unterricht gestört, der so ein ganz typischer Klassenbucheintrag ist. Wenn im Unterricht Seitengespräche aufkommen, dann versuchen Lehrkräfte diese ja häufig einfach zu beenden. Aber wenn vielleicht ein Schüler etwas nicht verstanden hat und deswegen bei seinem Sitznachbarn nachfragt, der Lehrer oder die Lehrerin die beiden aber nur mit "Seid still und hört mir zu" reagiert, dann ist wahrscheinlich niemandem wirklich geholfen. Gut, manchmal sind diese Seitengespräche auch sehr unnötig. Das wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir uns an die Schule zurückerinnern. Aber manchmal sind es halt eben schon die Situationen da, wo man einfach ein bisschen Hilfe gebraucht hätte. Jesus hingegen tut das nicht, sondern er stellt die, wie ich finde, zentrale Kernfrage dieses Text. Was willst du? Was soll ich für dich tun? Jesus zwingt niemanden zu seinem Glück. Jesus ist nicht vorschnell. Er gibt dem Mann die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sein Bedürfnis zu äußern. Diese Frage ist von zentraler Bedeutung für uns in jeder Situation, in der wir vielleicht selbst in die Lage kommen, einem Menschen zu helfen und für ihn da zu sein. Wie oft haben wir nämlich das Gefühl, dass wir vielleicht eh schon wissen, was am besten für jemand anderes ist und wie man jemandem am besten helfen kann. Ich glaube, das ist so typisch, dass wir in solche Situationen in vorauseilender Hilfsbereitschaft ja mit der doch hochmütigen Haltung herangehen, dass wir eben am besten wissen, was der Kranke braucht oder die Drogenabhängige oder der Wohnungslose oder die Ausländerin. Das ist allerdings ziemlich überheblich und wird dem Menschen, der doch die gleiche Würde besitzt, wie man selbst, alles andere als gerecht. Jesus zeigt uns, wie es besser geht. Ich glaube, diese Frage, und ich weiche hier ein bisschen von meinem Text ab, von meinem Skript, stellt Gott auch uns immer wieder. Was willst du? Was soll ich für dich tun? Er fragt uns und lädt uns ein und nimmt uns nicht ein. Er vereinnahmt uns nicht, sondern er fragt jeden und jede von uns diese Frage: Was möchtest du von mir? Möchtest du auf mich zukommen oder dass ich auf dich zukomme? Möchtest du Beziehung mit mir? Die Frage stellt Jesus auch uns und zwingt uns zu nichts. Ich komme gleich nochmal auf diesen Vers und diese Frage zurück, aber zuerst möchte ich dann jetzt doch gerne auf diese offene Frage eingehen, die mich am Anfang meiner Predigtvorbereitung so sehr gestört hat. Warum predige ich heute eigentlich über diese beiden Textteile, die doch vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben? Wie hängen die Leidensankündigung von Jesus und die Heilung des Blinden bei Jericho zusammen? Diese Woche beginnt die Fastenzeit, also die Zeit des Jahres, in der wir unseren Blick besonders auf Ostern, auf Kreuz und auf Auferstehung richten wollen. Und ich glaube, unser Predigtext lädt uns genau dazu ein. Indem die Leidensankündigung der Wundergeschichte vorangestellt ist, wird unsere Perspektive geprägt. Einmal heute an diesem Sonntag, ganz banal, dadurch, dass wir diesen Text heute gehört haben und ihn lesen und darin schon etwas zu Kreuz und Auferstehung gelesen haben. Der Abschnitt selbst ist ja auch eine Ankündigung. Er ist selbst noch nicht die Wiedergabe des Leids, das Jesus in Jerusalem erwartet, sondern eben nur eine Vorankündigung. Und genauso ist der Predigttext für uns heute die Ankündigung, dass die Fastenzeit beginnt. Aber außerdem verändern diese paar Verse die Perspektive, die wir auch auf den Rest des Texts haben. Wir, die wir im Gegensatz zu den Jüngern jetzt schon wissen, dass all das, was Jesus ankündigt, auch eintreffen wird, können gar nicht anders, als in dem Jesus, der den Blinden heilt, eben diesen Menschensohn zu erkennen, der auf dem Weg zu seiner eigenen Hinrichtung ist, um für uns sein Leben zu geben. Aber auch in der Heilung des blinden Mannes, die ja auf den ersten Blick jetzt nicht so viel mit Ostern, nicht so viel mit Fastenzeit zu tun hat, steckt eine für uns sehr wichtige Botschaft zur Fastenzeit. Denn was heißt es überhaupt zu fasten? Die offensichtliche Antwort ist natürlich, dass man beim Fasten für eine Zeit auf irgendwas Bestimmtes verzichtet. Traditionell ist es das Fleisch heute häufig sowas wie Zucker oder Alkohol oder das Handy oder etwas ganz anderes. Die eigentliche Frage ist aber, aus welchem Grund oder wozu man fastet. Denn mein Eindruck ist, dass viele entweder einfach nur fasten, um zu fasten, um des Fastenwillens, oder um sich selbst zu beweisen, dass man die Willensstärke besitzt, um 7 Wochen lang auf irgendwas Bestimmtes zu verzichten. Oder vielleicht sogar zur Selbstoptimierung. Aber ich sag mal so, eine Diät, um Gewicht zu verlieren, ist nun wirklich kein Fasten im religiösen Sinne. Und auch wenn du die Fastenzeit vielleicht dazu nutzen möchtest, um zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören, ist das eine wirklich gute Sache. Mach das. Aber auch das hat mit dem Fasten eigentlich nichts zu tun. Denn beim Fasten geht es eben nicht darum, sich selbst zu verbessern, sondern um unsere Beziehung mit Gott. Es geht darum, sich selbst für eine Zeit lang zurückzunehmen und die eigenen Interessen, Dinge, die einem Freude bringen und ja, sogar Bedürfnisse hinten anzustellen. Stattdessen fragt man nach Gottes Willen, investiert Zeit und Energie in die Beziehung zu ihm. Denn wenn man auf Dinge verzichtet, ist es wichtig, die entstandene Lücke mit etwas anderem zu füllen. Wenn man die Süßigkeiten, auf die man verzichtet, nämlich einfach mit Obst ersetzt, ist das ganz gesund. Aber noch besser wäre es, sie mit Gebet zu ersetzen. Jesus wird uns dafür zum Vorbild. Mit dieser wichtigen Frage, auf die ich vorhin schon eingegangen bin und für mich den Kern dieses Texts ausmacht, was soll ich für dich tun? Ja, tut Jesus nämlich genau das, was das Fasten ausmacht. Er nimmt sich selbst zurück. Jesus ist Gott. Er ist nicht einfach nur Mensch. Das heißt, er weiß doch eigentlich schon längst, was sich dieser Mensch von ihm wünscht. Er kennt diesen kleinen Funken Hoffnung auf Veränderung, der in diesem Mann aufgekommen ist, als er gehört hat, dass Jesus gerade vorbeikommt. Aber anstelle sich einfach direkt zu dem Mann umzudrehen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen, dein Glaube hat dich gerettet, du kannst wieder sehen, nimmt er sich Zeit und schafft Raum. Jesus wartet ab und der Mensch selbst kann aktiv werden und richtet sich mit seinem Flehen nach Erbarmen an Jesus. Jesus gibt diesem Menschen einen Raum, um sich selbst ausdrücken zu können. Die Heilung passiert nicht einfach nur an dem Mann, sondern er selbst wird doch zum handelnden Subjekt seiner Heilung. Dafür muss Jesus sich ein bisschen selbst zurücknehmen. Er schränkt sich in seiner Gottheit ein, ist Mensch. Und der Blinde wird ihm zum Gegenüber auf Augenhöhe. Diese Selbsteinschränkung fällt uns Menschen nicht leicht. Aber wenn wir sie immer wieder einüben, und die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit dafür, dann wird auch unsere Beziehung, sowohl zu Gott als auch zu unseren Mitmenschen, immer tiefer, stärker und vertrauter. Amen.